Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Herzlich willkommen zum Podcast Psychologie fürs Klassenzimmer, Folge 13. In Zeiten, in denen eklatanter Lehrkräftemangel herrscht, stellen sich neben der Frage, wie man junge Menschen für den Beruf der Lehrerin oder des Lehrers gewinnen kann, auch immer die Fragen danach, welche Belastungsfaktoren dieser Beruf mit sich bringt und natürlich auch danach, wie die Arbeitszeit, die zur Verfügung steht, möglichst effizient genutzt werden kann. Als wesentliche Belastungsfaktoren in diesem Beruf identifizieren profilierte Gesundheitsforscher wie Uwe Scharschmidt oder Andreas Hillert unter anderem ein hohes Arbeitspensum, das sich aus zunehmenden Verwaltungsaufgaben, Dokumentationspflichten und Korrekturen ergibt. Wenn Sie Korrigieren ebenfalls als belastend empfinden und sich fragen, ob sich die Mühe wenigstens lohnt, dann bietet diese Folge möglicherweise ein paar interessante Inhalte für Sie.
Worum geht es in dieser Folge?
In dieser Folge geht es um den Artikel The Effect of Error Correction on Learners' Ability to Write Accurately von John Truscott, erschienen im Jahr 2007 im Journal of Second Language Writing. Es handelt sich um eine Kombination aus qualitativem Review und quantitativer Meta-Analyse. Wie immer finden Sie einen Link dazu in der Folgenbeschreibung. Die Frage, die in diesem Artikel gestellt wird, lautet grob: Was bringen Korrekturen? Können sie von Schülerinnen und Schülern als Informationsquelle dafür genutzt werden, um etwas zu lernen und sich zu verbessern? Oder mit anderen Worten, bieten Korrekturen hilfreiches Feedback für Lernende? Die Forschungsbefunde von John Truscott liefern substanzierte Antworten auf diese Frage.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Wenn man davon ausgeht, dass Korrekturen, wie in einer niedersächsischen Arbeitszeitstudie festgestellt wurde, im Durchschnitt ca. 1/7 der gesamten Arbeitszeit einer Lehrerin oder eines Lehrers ausmachen, in korrekturintensiven Fächern zum Teil sogar deutlich mehr, und dieser Teil der Arbeit von Lehrenden in der Regel als unangenehm bis belastend erlebt wird, sollte man davon ausgehen können, dass dieser erhebliche Zeitaufwand auch einen erheblichen Nutzen erzeugt. Die Studie von John Truscott ist für Lehrerinnen und Lehrer interessant, weil sie umfangreiche, auf großen Stichproben beruhende und damit ziemlich zuverlässige empirische Ergebnisse dazu liefert, wie sinnvoll die Zeit am Korrekturtisch tatsächlich investiert ist. Ich nehme an, der Artikel dürfte vor allem für diejenigen Lehrkräfte interessant sein, die einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit eben am Korrekturtisch verbringen, denn Truscott liefert ziemlich solide Hinweise darauf, dass vieles, was intuitiv über Korrekturen angenommen wird, insbesondere im Hinblick auf deren tatsächlichen Nutzen, empirisch nicht bestätigt werden kann.
Was wurde genau erforscht?
Der Psychologe John Truscott greift eine seit langem intensiv geführte Diskussion zum Nutzen auf, den Korrekturen für Lernende haben. Hierzu sammelte er zwei Arten von Studien. Erstens solche, in denen die Veränderungen schriftlicher Produkte der Schülerinnen und Schüler im Sprachenunterricht verglichen wurden, und zwar mit der Unterscheidung, ob diese korrigiert wurden oder nicht, bei ansonsten weitgehend identischem Unterricht. Und zweitens Studien, in denen es keinen direkten Vergleich zwischen einer Korrektur- und einer Nicht-Korrekturgruppe gab, sondern in denen untersucht wurde, wie hoch Lernzuwächse in Korrekturgruppen insgesamt ausfallen. Kriterium war in beiden Teilen der Analyse die Verbesserung der Lernenden in Kategorien wie Rechtschreibung, Grammatik, Ausdruck oder Inhalt. Es wurde geprüft, ob Korrekturen zur Reduktion von Fehlern und zur Steigerung der Qualität von Texten wie Aufsätzen führen. Der interessantere Teil ist natürlich der erste, nämlich der direkte Vergleich zwischen Korrektur und Nichtkorrektur. Insgesamt gingen in den ersten Teil 8 und in den zweiten Teil 15 Primärstudien ein. Diese sind in Form eines qualitativen Reviews zusammengefasst. Es wird also erklärt, was die wichtigsten Ergebnisse sind und dann in Form einer Meta-Analyse quantitativ integriert. Es wird also berechnet, wie groß der Effekt von Korrekturen auf Verbesserungen von Lernenden in Bezug auf schriftliche Leistungen in sprachlichen Fächern ist. Stichproben waren Klassen der Sekundarstufe an Schulen und zum Teil Studierende an Universitäten, beides aus verschiedenen Ländern. In den einzelnen Studien, die in Truscotts Meta-Analyse eingingen, wurden ganz unterschiedliche Arten von Korrekturen untersucht. Eine wichtige Unterscheidung betrifft direkte versus indirekte Korrektur. Direkt meint das Anstreichen von Fehlern und das Darüberschreiben der korrekten Form. Indirekt meint dagegen das Anstreichen und Ringeln etc. des jeweiligen Fehlers. Eine weitere Unterscheidung betrifft fokussierte versus unfokussierte Korrektur. Fokussiert meint, dass nur eine bestimmte Art von Fehlern korrigiert wird, beispielsweise nur alle Grammatikfehler oder nur alle Ausdrucksfehler. Unfokussiert heißt dagegen, dass alle Fehler unabhängig von ihrer Art angestrichen werden. Und schließlich können auch Kommentare zum Text als sogenannte metalinguistische Form der Korrektur aufgefasst werden, bei denen im Text keine Anstreichung von Fehlern erfolgt, sondern nur eine Kommentierung zum Text, entweder in schriftlicher oder auch in mündlicher Form.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Die wichtigste und für viele wahrscheinlich überraschende Schlussfolgerung, die sich aus der Meta-Analyse ergibt, ist die, dass Korrekturen einen niedrigen Effekt auf die Fähigkeit von Schülerinnen und Schülern haben, orthografisch, grammatikalisch und inhaltlich korrekte Texte zu schreiben. Und noch überraschender, dass dieser Effekt sogar negativ ausfällt. Als Effektstärke ausgedrückt liegt die Veränderung in den Schreibfähigkeiten mit Korrekturen im Gegensatz zu denen ohne Korrekturen bei etwa minus 0,2 Standardabweichungen. Lernende werden durch Korrekturen nicht schlechter, aber sie werden geringfügig weniger besser als ohne Korrekturen. Betrachtet man den Teil der Primärstudien, in denen ohne Kontrollgruppe schlicht die Veränderung im Schreiben zwischen zwei Zeitpunkten gemessen wurde, zeigt sich hier, dass Fortschritte von Lernenden durch Korrekturen selbst dann recht begrenzt sind, wenn günstige externe Faktoren nicht kontrolliert werden. Truscott zieht aufgrund dieser erstaunlichen Befunde als Fazit aus seiner Meta-Analyse, dass die Frage, wie wirksam sind Korrekturen, ersetzt werden sollte durch wie schädlich sind Korrekturen. Dabei spielt es auch keine bedeutende Rolle, in welcher Form korrigiert wird, also direkt, indirekt, fokussiert oder unfokussiert. Wichtig ist aber anzumerken, dass die Ergebnisse nicht bedeuten, dass es am wirksamsten ist, wenn Lernende keine Rückmeldung bekommen. Das Bereitstellen von Kommentaren, zum Beispiel zum Inhalt, zur Klarheit oder zu einer bestimmten Art von Rechtschreib- oder Grammatikfehlerhäufung, führt in den Studien zu günstigen Ergebnissen. Es wird noch etwas erstaunlicher. Vielleicht denken Sie jetzt, ja, die geringe Wirkung von Korrekturen liegt wahrscheinlich einfach viel mehr daran, dass Schülerinnen und Schüler die Korrektur nicht genau anschauen, als dass es ein inhärentes Problem mit Korrekturen an sich gäbe. Truscotts Ergebnisse stützen diese Hypothese nicht. Er konnte nämlich auch nachweisen, dass es einen negativen Zusammenhang zwischen der Aufmerksamkeit, die Schülerinnen und Schüler den Korrekturen widmen, und ihren Verbesserungen im Schreiben gibt. Je mehr sie sich mit den Korrekturen auseinandersetzen, umso niedriger sind ihre Verbesserungen in darauffolgenden Textproduktionen. Interessanterweise fallen Verbesserungen auch niedriger aus in Stichproben, die Korrekturen plus Kommentare bekommen, als in solchen, die nur Kommentare erhalten. Also, um es noch einmal deutlich zu machen und um Missverständnisse zu vermeiden, die Meta-Analyse von John Truscott deutet darauf hin, dass Lernende von Feedback zu ihren Schreibprodukten profitieren, dass Korrekturen aber als solches Feedback wenig geeignet sind. Wohl ist dies aber durch Kommentierungen der Fall, die auf spezifische Probleme hinweisen und zu einer Überarbeitung auffordern. Wo genau die Fehler oder Probleme liegen, müssen die Lernenden hier aber selbst herausfinden.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Die Ergebnisse bedeuten, dass die Tätigkeit, die im Durchschnitt 1/7 der Arbeitszeit von Lehrerinnen und Lehrern ausmacht, zumindest im Hinblick auf Sprachproduktion, zu keiner Verbesserung der Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern führt, sondern sogar das Gegenteil bewirkt. Korrekturen in diesem Bereich können offensichtlich nicht als hilfreiches Feedback genutzt werden. Oder zumindest ist dies im Durchschnitt nicht der Fall. Man könnte sich aufgrund dieser Meta-Analyse also die Frage stellen, ob es diesen Aufwand dann wert ist. Dylan William, den Sie aus Folge 6 kennen, hat den Satz geprägt, Feedback sollte mehr Arbeit für die Empfänger als für die Sender bedeuten. Wenn Lehrkräfte Fehler für Fehler anstreichen, ist das sehr viel Arbeit für sie und in vielen Fällen resultiert daraus sehr wenig Arbeit für die Schülerinnen und Schüler. Die Ergebnisse von Truscott stützen diese Aussage insofern, dass relativ unspezifische Kommentare im Sinne von im ersten Viertel des Textes sind viele Grammatikfehler zu einer größeren Verbesserung führen als das Anstreichen dieser einzelnen Fehler. Und nun stellt sich natürlich die Frage, was ist aufwendiger? Eine Korrektur der Fehler in einem Text oder hilfreiche Anmerkungen, die zu eigenen Überarbeitungen dienen? Probieren Sie es einfach selbst mal aus. Wie lange brauchen Sie, um in einer Schülerinnen- oder Schülerarbeit alle Fehler anzustreichen und einen Schlusskommentar zu schreiben, im Gegensatz dazu, die Arbeit ein-, zweimal aufmerksam zu lesen und dann ein Feedback zu den wichtigsten Problemen zu geben?
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Die Meta-Analyse von John Truscott hat einen intensiven akademischen Diskurs, insbesondere eine Kontroverse mit der Sprachwissenschaftlerin Dana Ferris, ausgelöst. Ferris identifiziert drei Probleme an Truscotts Meta-Analyse. Erstens, dass die einzelnen Studien sehr unterschiedliche Stichproben verwenden. Zweitens, dass sich die Lehrstrategien in den unterschiedlichen Studien stark unterscheiden. Und drittens, dass Truscott Ergebnisse, die seine Hypothesen stützen, überbewertet. Alle drei Kritikpunkte haben aus meiner Sicht ihre Berechtigung. Allerdings stellen sich dann aber doch etwas meine Nackenhaare auf, wenn Dana Ferris anführt, dass Truscotts Ergebnisse dem gesunden Menschenverstand und der Intuition widersprechen und deshalb angezweifelt werden müssen. Den größten Kontrast zu Truscotts Paper stellt auf den ersten Blick eine Meta-Analyse von Jane Russell und Nina Spader dar, die extrem hohe Effekte von Korrekturen berichten. Allerdings tatsächlich nur auf den ersten Blick, denn bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass hier einfach etwas komplett anderes untersucht wird als bei Truscott. Die Frage bei Russell und Spader ist nicht, ob Lernende sich durch Korrekturen in ihren Fähigkeiten verbessern, sondern ob sie weniger Fehler machen, wenn sie einen Text, der korrigiert wurde, nochmal überarbeiten. Insofern sind die beiden Meta-Analysen schlicht nicht miteinander zu vergleichen. John Bitchner und Ute Knoch untersuchen in einer Studie von 2007 die Wirkung unterschiedlicher Arten von Korrekturen und Rückmeldungen zu Grammatikphänomenen und kommen zu dem Schluss, dass schriftliche Korrekturen bei Lernenden, die sich auf einem niedrigen bis mittleren Leistungsniveau befinden, durchaus zu Verbesserungen führen und dass hier kein Unterschied zur Bedingung besteht, in der die Lernenden zusätzlich ausführliche Rückmeldungen bekommen. Eine wichtige Erklärung der kontraintuitiven Befunde von John Truscott kann die Schweizer Psychologin Maria Spichinger liefern. Sie hat den Umgang mit Fehlern in der Schule erforscht und ihre Ergebnisse liefern Hinweise darauf, dass die Reaktionen von Lehrpersonen auf Fehler, die von Schülerinnen und Schülern gemacht werden, von entscheidender Bedeutung dafür sind, ob diese aus dem jeweiligen Fehler einen Erkenntnisgewinn schöpfen oder ob diese sich einfach unzulänglich oder dumm fühlen. Ob Schülerinnen und Schüler etwas aus Fehlern lernen, hängt nicht davon ab, ob jeder Fehler pingelig angestrichen wird, sondern ob die tieferen Gründe für den Fehler analysiert und reflektiert werden und ob dazu dann eine konstruktive Rückmeldung erfolgt. Laut Spichingers Studie berichten viele Schülerinnen und Schüler, dass Fehler in der Schule oft als Makel wahrgenommen werden und dass das Lernen aus Fehlern von den Lehrpersonen nicht systematisch unterstützt wird. Ist dies der Fall, werden Lernende ihre Reaktion auf Fehler anpassen, nämlich entweder indem sie sie vermeiden oder indem sie sie vertuschen. Ein Siebtel ihrer Arbeitszeit verbringen Lehrkräfte mit dem Korrigieren. Und hier haben wir eine Meta-Analyse, deren zentrales Ergebnis es ist, dass diese Zeit zu keiner Verbesserung der Leistungen von Schülerinnen und Schülern führt. Das ist, finde ich, eine Tatsache, die man zumindest einmal überdenken sollte. Und aus diesem Grund ist Truscotts Meta-Analyse auch aus meiner Sicht eine, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Fanden Sie die Forschungsergebnisse hilfreich? Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Einwände? Dann diskutieren Sie mit auf Twitter unter dem Hashtag PFK-Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Psychologie fürs Klassenzimmer.